Der Prozess. Ich habe diesen Fall einer außergewöhnlich brutalen Vergewaltigung im darauffolgenden Frühjahr mit der Erhebung der Anklage erhalten. Was mich vom ersten Moment an erschreckt hat, war nicht bloß die ungewöhnliche Aggressivität, die ungewöhnliche Skrupellosigkeit, mit der Florian P. auf sein Opfer losging, sondern die scheinbar hemmungslose Entladung von Gewalt aus dem Nichts. Florian P. war kein vorbestrafter Gewalttäter. Florian P. war kein Junge, der vom Weg abgekommen war. Florian P. hatte keine Drogenprobleme. Nein, Florian P. war vielleicht der durchschnittlichste Junge, der mir je begegnet ist. Und dennoch wurde aus ihm ein brutaler Vergewaltiger. Ein brutaler Vergewaltiger, der unter Umständen, so liest sich sein Fall, auch vor einer noch schwereren Straftat nicht zurückgeschreckt wäre. Der Angeklagte hat sich, was sein Recht ist, zum Tatvorwurf nicht eingelassen und geschwiegen. Die Verhandlung begann daher mit der Zeugenvernehmung von Stephanie R., dem blonden Mädchen, das Florian in der Diskothek kennengelernt und mit dem er die halbe Nacht verbracht hatte, bevor es zu dem Verbrechen kam. Vor Gericht wirkte Stephanie R. aufgeräumt. Eine junge Frau, die genau wusste, was sie im Leben wollte und was nicht. Sie erzählte von Florian. Sie erzählte von einem jungen Mann, der die ganze Nacht lang freundlich und charmant war, der mit ihr tanzte, aber nie aufdringlich wurde, der zwar mit ihr flirtete, aber auch wusste, wo die Grenzen lagen. »Ich hatte in keinem Moment den Eindruck, dass von ihm eine Gefahr ausgeht«, sagte sie im Zeugenstand. Sie sagte auch, dass sie Florian mochte, dass er ihr sympathisch war, dass er in festen Händen war, das wollte sie allerdings nicht gewusst haben. Dass da ein Mädchen kam, Sarah, das in der Disco eine kleine Szene machte, das hatte sie anders eingeordnet. Ich dachte, sie wäre eine eifersüchtige Ex-Freundin von ihm. Ja, sie mochte Florian P., darum habe sie sich auch keine großen Gedanken gemacht, als er sie und ihre Freundin nach Hause bringen wollte. Das hatte sie als Gentleman-Verhalten interpretiert. Er wirkte besorgt und wollte nicht, dass uns etwas passiert. Dass er ihr auf dem Weg nach Hause näher gekommen ist, seine Hand um ihre Hüfte gelegt hatte, das fand sie in Ordnung. Sie war bereit, ihn näher kennenzulernen. Darum gab sie ihm ihre Nummer. Sie war aber nicht bereit, in dieser Nacht mit Florian P. zu schlafen. Darum sagte sie nein, als er noch mit zu ihr wollte. »Wie hat er auf die Zurückweisung reagiert?«, fragte ich die Zeugin. »Er wirkte bedröppelt«, antwortete Stephanie R. Dann hielt sie kurz inne, überdachte ihre Worte, nickte. »Ja«, sagte sie, »bedröppelt. Das trifft es perfekt.« Und dennoch, er akzeptierte ihre Antwort sofort. Er versuchte sie nicht zu überreden. Er versuchte sie nicht zu drängen. Und sie fand seine Reaktion auf ihre Zurückweisung charmant. Stephanie R. erklärte, dass sie Florian gerne wiedergesehen hätte. Wenn er sich bei ihr gemeldet hätte, dann wäre sie mit ihm ausgegangen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir die Geschichte eines jungen Mannes gehört, der seine Freundin betrügen wollte, aber zurückgewiesen wurde. Eine Geschichte, wie sie jeden Tag passierte. Florian P.'s Verhalten war sicherlich nicht ganz anständig, aber trotzdem kein Fall für ein Gericht. Und dann kam Tanja R. Ich weiß noch genau, wie sie aussah. Eine kleine, schmale Frau. Es reichte ein erster Blick, um zu wissen, dass sie keine Chance gegen ihren Peiniger hatte. Keine Chance, diese grausame Wendung des Schicksals abzuwenden. Tanja R. saß neben ihrer Opferanwältin, dem Angeklagten, gegenüber. Sie sprach sehr leise. Sie wählte jedes ihrer Worte mit Bedacht. Sofort legte sich eine Stille über den Saal. Es war so gespenstisch still, dass ich für einen kurzen Moment den Atem anhielt. Da saß diese kleine, zerbrechliche Frau und fing an, von ihrem Martyrium zu erzählen. Wie sie zur Arbeit ging, wie sie den jungen Mann bemerkte, der sie überholte, der sich bückte, wie sie an ihm vorbeiging, nichts ahnend, wie sie dann von ihm gepackt und auf den eiskalten Berg geschleppt wurde, wie sie die ganze Zeit nur dachte, hoffentlich macht er mich nicht tot. Wie sie versuchte, sich zu wehren. Wie ihr der Schlag kurz das Bewusstsein nahm. Sie beschrieb die fürchterlichen Schmerzen, die ihr der gebrochene Unterkiefer verursacht hatte, wie sie vergewaltigt wurde, wieder und wieder, und wie kalt und hart der Boden war. Wie es dann endlich vorbei war und sie die Hose wieder anziehen durfte, wie der junge Mann sie an der Hand nahm und die Todesangst in ihr aufstieg, wie sie dachte, ich habe ihn gesehen, ich weiß, wie er aussieht, jetzt bringt er mich um. Als Tanja R. erzählte und sie sich an diesen verhängnisvollen Morgen zurückversetzte, da konnte man ihr ihre Todesangst erneut ansehen. Dann ihr Versuch zu fliehen. Das erste Auto fuhr an ihr vorbei. Beim zweiten Auto dachte sie sich, es ist egal, halt an oder fahr mich tot. Hauptsache, dieses Martyrium endet. Ich sah in das Gesicht einer Frau, die sich sicher gewesen war, dass sie sterben müsste. Das war für das Gericht kaum auszuhalten. Dann sprach sie von ihrer Zeit im Krankenhaus. Die Folgen eines Kieferbruchs sind enorm. Die Schmerzen, die Tanja R. noch Wochen später verspürte, nahmen sie komplett ein. Alles in ihrem Kopf drehte sich nur noch um diese Schmerzen. Sie wollte sie mit aller Kraft ertragen und überwinden. Alle anderen Gedanken wurden ausgeblendet, aber der Schmerz ging vorbei. Der gebrochene Kiefer heilte. Auch die Unterkühlung war vergleichsweise schnell behandelt. Sie hatte ihre Vergewaltigung überlebt. Doch die Geschichte war für Tanja R. noch nicht vorbei. Denn als die körperlichen Schmerzen endeten, begann das seelische Leid. Als Tanja R. aus dem Krankenhaus kam, musste sie ihr Trauma erst noch verarbeiten. Als die körperlichen Schmerzen ein Ende fanden, war sie allein mit ihrem seelischen Leid. Und sie wusste nicht, wie sie es überwinden sollte. Tanja R. schloss sich ein, wochenlang. Sie ließ alle Rollläden herunter, verkroch sich in der Dunkelheit ihrer eigenen Wohnung. Sie wollte sich vor der Außenwelt verstecken, damit niemand sie fand. Sie wollte einfach verschwinden. Sie nahm mit niemandem mehr Kontakt auf, reagierte nicht, wenn man sie anrief. Sie lebte nur noch in der Finsternis ihrer eigenen Existenz. Und Tag für Tag, Stunde für Stunde, kamen ihr wieder diese Bilder in den Kopf. Die Bilder von Florian P. Er hatte noch immer Macht über sie. Auch wenn er längst in Untersuchungshaft saß. Wenn ihr einmal so etwas Schreckliches passiert war, dachte Tanja R., warum sollte es ihr dann nicht noch ein zweites Mal passieren? Wieso nicht im Supermarkt, im Park oder auf dem Weg zu Freunden? Nein, sie wollte da nicht mehr rausgehen. Sie wollte in ihrer Wohnung bleiben, in ihrer Festung. Tanja R. erzählte das alles ganz ruhig, ganz leise, ganz bedacht. Sie zögerte nicht beim Sprechen, aber man sah ihr an, dass es sie Anstrengung kostete. Dann erzählte Tanja R., wie sie es ihren Freunden zu verdanken hatte, dass sie aus diesem Loch wieder herauskam. Sie ließen nicht locker. Sie begriffen, dass sie nur ausdauernd genug an ihrer Tür klingeln mussten, bis Tanja R. ihnen irgendwann aufschloss. Die Freunde waren es, die ihr den Mut gaben, etwas zu unternehmen. Sie konnten sie überzeugen, Hilfe anzunehmen. Nach langer Suche fand Tanja R. eine Psychologin, bei der sie sich sicher fühlte. Sie begannen, gemeinsam das traumatische Erlebnis zu verarbeiten. Es dauerte Monate an intensiver Beratung, bis sie sich traute, das Haus allein wieder zu verlassen. Und natürlich, sagte Tanja R. vor Gericht, bereute sie es sofort. Der erste Freigang war im April, 5 Monate nach ihrer Vergewaltigung. Es war warm draußen. Im Frühsommer hörte man die Vögel bereits in den Bäumen. Tanja R. ging bei hellichtem Tage über die offene Straße und hörte hinter sich eine Männerstimme. Auch das Lachen einer jungen Frau, aber das war egal. Die bloße Anwesenheit eines fremden Mannes reichte aus, dass Tanja R. wortwörtlich erstarrte. Die monatelange Therapie, in diesem einen Moment war alles vergessen. Das Einzige, was Tanja R. fühlte, war Angst. So tief saß das Trauma, das Florian P. ihr in einer einzigen Stunde aufgezwungen hatte. Bei einer Zufallsbegegnung im Winter, auf dem eiskalten Baustellenboden auf dem Weg zur Arbeit, einem Weg, den sie jeden Tag ablief. Tanja R. brach erneut zusammen. Sie verkroch sich wieder in ihrer Wohnung und schloss die Rollläden. Jeder Gang vor die Tür kostete extreme Überwindung. Sie lebte in Angst. Immer und überall. Es dauerte noch einige Zeit, erzählte uns Tanja R., bis mir meine Psychologin einen Vorschlag machte, auf den ich nicht dachte, jemals eingehen zu können. Sie stockte, zum ersten Mal in ihrer Rede. Sie sagte mir, ich solle zu diesem Prozess kommen. Ich solle alles erzählen, jedes Detail. Und dann solle ich dem Angeklagten in die Augen schauen. Plötzlich brach ihre Stimme. Und wenn ich das schaffe, dann weiß ich, dann wird dieser Mann keine Macht mehr über mich haben. Totenstille im Saal. Dann drehte sich Tanja R. zu ihrem Peiniger. Sie schaute ihn an. Eine Minute verging. Florian P. erwiderte den Blick nicht. Tanja R. nickte. Sie war fertig. Dieser Moment geht mir bis heute nicht aus dem Kopf.